Radio 1.
Jetzt haben wir eine Schauspielerin zu Besuch, die auf den großen Bühnen dieses Landes schon diverse ikonische Rollen gespielt hat. Shakespeares Hamlet und Ibsens Nora in Frankfurt, die Titania im Sommernachtstraum an der Schaubühne oder Brechts Spelunken-Jenny am Berliner Ensemble, um nur einige wenige zu nennen. Berliner Ensemble, wo sie seit kurzem unter anderem auch im Stück Ellen Babitsch von Marius von Meinburg zu sehen ist, in der Inszenierung von Oliver Rehse, dem Intendanten. Wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend bei uns ist. Bettina Hoppe.
Hallo, grüße Sie.
Wollen wir du sagen, Bettina? Ja. Weil wir müssen uns verbiegen, weil wir haben uns ja schon mal geduzt.
Ja, das machen wir.
Hallo, okay, Mario. Also schön, dass du da bist. Ganz kurz, wir hatten gerade ja diese Nachricht von der Havarie im Berliner Ensemble. Vor 10 Tagen war das Fehlfunktion, Sprinkleranlage, großer Wasserschaden, zunächst Notfallspielplan. Wir haben auch mit Intendant Oliver Rehse darüber gesprochen. Wie hast du davon erfahren?
Ich habe das gelesen, da war ich gerade im Nordirak am Drehen und Ich war irgendwie in einer ganz anderen Welt.
Ja.
Und bin jetzt seit 5 Tagen wieder da und bin erst so ein bisschen angekommen jetzt in der Realität.
Ja, okay. Also ich habe nur gesehen, 3-Groschen-Oper steht wieder im Spielplan. Du bist ja da nicht immer besetzt. Darüber reden wir auch weit später, was du noch so alles machst. Und die Inszenierung von Ellen Babitsch ist nicht betroffen, weil die im Neuen Haus läuft, ne? Also die
da. Genau, seit, die spielen wir weiterhin.
Die spielt ihr weiterhin. Dann lass uns mal über Ellen Babitsch reden. Das ist, ich fasse mal kurz die Geschichte zusammen. Du spielst Astrid, das ist eine Lehrerin, die mit der jüngeren Clara zusammenlebt. Sie war mal ihre Lehrerin früher und dann kommt der Schuldirektor zu Besuch und der Abend wird aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt wegen einer gewissen Ellen Babitsch, aus dem Ruder laufen oder es wird zum Psychokrimi, weil plötzlich der Vorwurf Machtmissbrauch im Raum steht. Was hat dich, als du dieses Stück gesehen, gelesen hast, daran interessiert, auch an deiner Figur Astrid?
Zunächst mal hat mich natürlich interessiert, dass es eine queere Beziehung ist, dass es im Zentrum die Liebe von 2 Frauen steht, was ja heute nicht so repräsentiert ist auf deutschen Bühnen, wie es vielleicht in der Gesellschaft repräsentiert ist oder vorkommt. Und dann hat Marius das auf eine Weise, Marius von Meinburg, der Autor, auf eine Weise geschrieben, die ich als sehr lebensecht empfunden habe. Und ich empfinde den als einen sehr genauen Beobachter und ich fand einfach diese Texte toll und ich konnte mir von vornherein diese beiden Frauen sehr genau vorstellen und ich fand die Dynamik der Beziehung richtig und spannend und fand es sehr interessant, das mal zu zeigen.
Mhm. Also die Dynamik der Frauen entsteht, die ist natürlich immer da, aber spitzt sich zu, als zum Thema wird durch den Schuldirektor, das Ellen Babitsch. Es gab eine Klassenfahrt und Ellen Babitsch ist eine Schülerin von Astrid. Und da steht der Vorwurf im Raum, dass dass es da irgendeine Art von Übergriff gegeben haben soll. Man weiß, und ich habe das Stück schon gesehen, man weiß bis zum Schluss nicht, war sie es oder war sie es nicht. Also gibt es diesen Missbrauch, hat es ihn gegeben oder hat es ihn nicht gegeben? Und ich finde das auch sehr klug, dass etwas nicht behauptet wird, sondern dass man einfach nur den Figuren folgt und darüber nachdenkt, ja, war sie es oder war sie es nicht? Wenn du dich mit so einer Figur auseinandersetzt, bildest du dir eine Meinung darüber, ob sie die Verantwortung trägt oder nicht? Weil der Text lässt es ja offen, oder?
Zunächst mal möchte ich nochmal in Frage stellen, was du gerade gesagt hast. War sie es oder war sie es nicht? Die Frage war für mich immer, was war?
Oder was war?
Es steht genau. Ja jetzt nicht ein konkretes Delikt im Raum. Es steht nur im Raum, dass die Lehrerin Astrid diese Schülerin in der Nacht in ihr Zimmer gelassen hat, um, wie sie sagt, Sorge für sie zu tragen, weil sie sehr betrunken war. Mhm. Und was dann in dieser Zeit wirklich passiert ist, hinter verschlossener Tür, das erfahren wir nicht. Wir wissen aber, dass sie darüber mit ihrer Lebensgefährtin nicht gesprochen hat. Also führt das allein schon zu einer Verwunderung. Warum tut man sowas, was so abseits des Common Senses ist und spricht darüber mit seiner Partnerin nicht? Und das lässt schon ein bisschen Zweifel zu. Vielleicht war was, was man auch nicht so gerne kommuniziert mit der Partnerin. Und da wächst natürlich das Misstrauen. Und ich fand es spannend, mir zu überlegen, warum spricht sie mit ihrer Partnerin nicht darüber.
Mm. Du hast völlig recht. Also es steht kein konkreter Missbrauchsvorwurf, sondern was es hat sich eigentlich zugetragen. Wenn man darüber nachdenkt, Machtmissbrauch ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Es wird viel darüber diskutiert. Machtmissbrauch zwischen Frauen oder möglich potenzieller Machtmissbrauch durch Frauen wird eher selten thematisiert in der Gesellschaft und schon gar nicht auf der Bühne. Macht es dann für dich auch dieses Stück noch zusätzlich interessant, also unabhängig davon, dass es eine queere Partnerschaft ist?
Ja, ich war gar nicht so wahnsinnig fest davon überzeugt, oder anders gesagt, ich weiß gar nicht, wie weit der Machtmissbrauch geht. Und das war auch so eine Frage, über die Olle Varese, der es inszeniert hat, und ich uns immer wieder gestritten haben, weil für ihn war klar, da ist richtig was eindeutig Delikthaftes vorgefallen. Und für mich ist eine Grenzüberschreitung vorgefallen. Sie hat sie in ihr Zimmer gelassen. Aber ob man das jetzt wirklich schon Machtmissbrauch betitelt, das, selbst das war für mich schon eine Frage. Mhm. Du siehst, ich habe diese Figur immer wahnsinnig verteidigt.
Ja.
Und es kann ja sein, dass die sich auf eine Weise sehr sympathisch waren und beide dachten, ist jetzt nicht okay, aber du suchst irgendwie Shelter und ich lasse dich jetzt in mein Zimmer, da passiert nichts, ich schlafe auf dem Sofa, du schläfst da. Wir wissen beide, ist eigentlich nicht okay, aber wir passen schon auf uns auf. Das Ganze passiert natürlich vor einer Folie eines Machtgefälles. Aber impliziert es schon, dass in dem Moment, wo ich etwas tue mit jemandem, obwohl ein Machtgefälle da ist, ist das schon der Machtmissbrauch? Das ist eine Frage, ob der überhaupt stattgefunden hat.
Und das ist ja das, was so ein Stück, wenn es so ein Stück schafft, dass man darüber noch lange darüber nachdenkt und darüber redet, was eigentlich da Phase ist, ne? Und was das, welche Gedanken das noch freisetzt. Also nicht nur die Frage, wer trägt da überhaupt Verantwortung, sondern welche Dynamiken gibt es auch in Beziehungen, über die da noch verhandelt wird. Es geht ja über diese Geschichte hinaus, sondern es ist ja auch eine ältere und eine jüngere Partnerin. Die beiden sind schon auch unterschiedliche Generationen und so weiter. Also was wird da alles noch verhandelt? Ich habe irgendwann gelesen, das sei ein MeToo-Stück. Ich würde widersprechen. Ich finde, das ist MeToo auch, aber nicht in erster Linie, oder?
Ich finde in überhaupt keiner Linie. Für mich ist das kein MeToo-Stück.
Ja, krass, ne? Also selbst das, wenn man dann Widerspruch findet und sagt, okay, ich sehe das auch so. Also ich finde, Machtmissbrauch, selbst wenn das ein Thema sein könnte, würde ich das nie mit MeToo labeln oder so.
Ich finde das vor allem ein Beziehungsdrama.
Ja,
für mich war die Frage wahnsinnig spannend. Warum wird es nicht kommuniziert, was da passiert ist? Warum spricht sie nicht mit ihrer Freundin darüber? Warum sagt sie nicht, du, ich habe was gemacht, was vielleicht irgendwie gefährlich war oder nicht so gut. Pass auf, das und das ist passiert.
Es ist ein Beziehungsdrama eigentlich. Was ich auch total interessant finde, was du auch gesagt hast, es ist so eine Alltagssprache, die da gesprochen wird. Also es ist nicht so ein Theater, sind nicht so diese Theaterdialoge, sondern es ist so eine Alltagssprache, so wie man sie auch kennt. Und das verbindet einen sofort auch mit den Figuren auf der Bühne. Ob man jetzt auf ihrer Seite steht oder dazwischen oder wie auch immer auf der Seite des Lehrers oder des Direktors, völlig egal. Ein sehr, sehr sehenswertes Stück. Ellen Barbitsch, inszeniert von Oliver Rehse. Marius von Meyenburg hat es geschrieben. Die nächsten beiden Aufführungen sind schon ausverkauft, übermorgen und am Donnerstag, aber im Juni gibt es weitere. Dafür gibt es noch Karten, die können Sie sich jetzt organisieren. Bei uns nach wie vor die Schauspielerin Bettina Hoppe. Unter anderem ist sie zu sehen im Stück Ellen Barbitsch von Marius von Meyenburg in der Inszenierung von Oliver Rehse im Berliner Ensemble. Bettina, wir haben über das Stück gesprochen. Du bist in anderen Produktionen auch zu sehen am Berliner Ensemble. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen in deine Geschichte, überhaupt deine Schauspielerwerdung. Wann wusste die kleine Bettina, was sie werden will?
Ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden.
Okay.
Und habe während der ganzen Schulzeit nie Theater gespielt, weil mein Bruder der Held der Theatergruppe war. Und mit dem wollte ich auf keinen Fall konkurrieren.
Er war älter als du?
Er war 2 Jahre älter.
Ah, okay.
Und dann habe ich nach dem Abitur angefangen, kurz Jura zu studieren. Und hatte eigentlich immer im Kopf, dass ich Schauspiel machen will. Aber ich habe es mir selber so wenig erlaubt. Und ich habe es eigentlich gemacht, um spielen zu lernen, weil ich schon als Kind immer das Gefühl hatte, ich kann das eigentlich gar nicht. Ich hatte schon ganz früh das Gefühl, mit anderen Kindern langweilen die sich mit mir. Wie geht das eigentlich? Ich hab gespielt, aber immer aufs Spiel auch drauf geguckt. Und ich wollte richtig lernen, wie man spielt. Und wenn ich jetzt so sehe, wie meine Tochter sich versenkt in so ein Spiel und mit Gleichaltrigen einfach so vor sich hin spielt, dann bewundere ich das und ich kann dem ohne Neid zuschauen. Aber ich weiß, dass ich das in der Form nicht hatte. Und ich wollte das lernen und habe das dann mit Mitte 20 angefangen zu lernen. Und es war echt die große Erfüllung.
Mhm. Aber das ist ja das eine, so eine Sehnsucht danach zu haben, spielen zu können, es dann zu lernen und dann aber das andere ist, das Talent dazu zu haben. Also das ist ja Kunst und Handwerk, ne? Also zu sagen, okay, also dass Leute sagen, Menschenskinder, du hast es drauf, du bist eine sehr, sehr gute Schauspielerin.
Ich war dann als ich in Dresden Jura studiert habe, habe ich gemerkt, das ist es nicht. Dann war ich in der englischen Theatergruppe und dann meinte irgendwann die Leiterin dieser Theatergruppe, Laura Park, die wirklich für mein Leben eine große Wendung gebracht hat, meinte zu Bettina, warum machst du das nicht immer? Das ist doch eigentlich das, was du willst. Und dann meinte ich, ja, stimmt. Dann bin ich nach Berlin, habe mich an der UdK beworben und die haben mich auch gleich genommen und dann war es klar.
Und dann war es klar. Und dann, ich habe ganz, gibt so ein schönes, ich glaube, wirklich vom BE produziertes Video, wo so kurz Fragen gestellt werden und du über Theater redest. Da sagst du, Theater ist weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern immer Gegenwart. Ist das auch der Grund? Also dieses in dem Moment sein. Du stehst ja auch vor der Filmkamera, darüber reden wir auch. Aber in dem Moment sein, das passiert, was du spielst, in dem Augenblick auf der Bühne. Das gibt kein Vorher und Nachher, es gibt nur diesen Augenblick. War das auch so ein Moment?
Absolut. Ja. Ich finde, das ist das große Geschenk des Theaters, dass es einen zwingt, gegenwärtig zu sein. Und ich habe es so schwer, oft gegenwärtig zu sein, weil ich extrem viel mit dem Wiederkäuen von Vergangenem beschäftigt bin und ganz viel mit Antizipieren von dem, was alles an Gutem und Schlechtem kommen könnte. Und in dem Moment, wo das Licht angeht auf der Bühne, hilft es mir enorm, jetzt 2 Stunden lang gegenwärtig zu sein.
Ja, okay. Also das ist beantwortet eigentlich auch die Frage Theater, warum? Genau dieses Gegenwärtigsein, oder?
Und ich glaube, das gilt ja auch für das Publikum. Ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo die Leute zugucken, entsteht so ein gegenwärtiger Raum, wo die auch mal ihr Handy ausmachen. Wo passiert das überhaupt noch?
Hier. Also, hier in diesem Augenblick sitzen Menschen, wir spielen zwar kein Theater, aber das ist auch ein gegenwärtiger Moment und wahrscheinlich die Leute, die irgendwie jetzt gerade zuhören, also es gibt so eine Momente, wir sind uns derer auch gegenwärtig und aber für euch auf der Bühne, es ist was anderes, von einer Filmkamera zu stehen, oder?
Total, aber das Schöne am Filmen ist, dass das wiederum was ist, was bleibt. Mhm. Und insofern beides zu haben, ist natürlich toll, weil es sich ergänzt. Und oft denke ich, wow, das war jetzt so ein toller Abend. Aber die es erlebt haben, die haben es erlebt und es ist vorbei für immer. Man teilt die Erinnerung, aber es kann niemand festhalten. Das ist das Tolle, aber das ist natürlich manchmal auch ein bisschen schmerzhaft. Und beim Film denke ich, ach, ich kann mir so Filme angucken von Anfang 20. Und das ist auch irgendwie ein Trost, dass das bleibt.
Ah, okay. Wann hast du das letzte Mal so einen Film gesehen mit Anfang 20? Was hast du da gemacht? Was war das für ein Film?
Wo ich gespielt habe?
Ja.
Also mein allererster kleiner Kurzfilm war mit Alexander Selschop. Das war eine Koproduktion von meiner damaligen Universität, der UdK, zusammen mit der DFFB. Und da haben wir so eine kleine Kurzgeschichte. True Romance hieß die.
Aha, okay.
Da erkenne ich mich kaum wieder, wenn ich das heute sehe. Aber es gibt diese kleine Konserve meiner Jugend und das ist schön.
Und wenn du sagst, du erkennst dich kaum wieder, trotzdem weißt du ja, das ist dein früheres Ich, also dein Ich von vor wie vielen Jahren? 20? Puh. Nee, du warst 20. Naja, ein bisschen.
25 so Jahre oder so.
Ja, ja, genau. Also wenn man dann sich zurückversetzt und sagt, wer war denn diese Bettina damals so eigentlich auf ihrem Weg oder so? Weißt du das dann noch? Also nicht in dieser Figur und dieser Rolle, sondern auf dem Weg zur oder schon Schauspielerin Seiende.
Ja, also wahrscheinlich sehr hadernd und kämpfend. Und ich glaube, dass das so im Laufe der Zeit vielleicht so ein bisschen sich relaxed hat, dass ich werde ja bald 50 im Mai und ich habe das Gefühl, das ist, ich habe so die Hoffnung, dass es so eine Wegmarke ist, so ein Eingang in die große Gelassenheit. Das versuche ich zumindest immer so zu antizipieren. Dann mit 50 kommt die große Gelassenheit. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg.
Oh, okay, da versetzt man sich ja mal zurück. Wie war das eigentlich mit 40? Also man hat ja immer so Zäsuren, ne? Ja. Man wird 30. Ich habe mal irgendwann gehört, Männer kriegen die Krise, wenn sie 30 werden, Frauen, wenn sie 40 werden. Wenn man 50 wird oder 60 oder so, ist es wieder anders oder so?
Ich kann es bestätigen. Ich glaube, meine ist gerade so ein bisschen vorbei.
Die Krise?
Die war so mit 45 auf ihrem Höhepunkt.
Ja.
Die war wirklich auf allen Ebenen. Und jetzt habe ich so alles einmal durch und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann es eigentlich nur noch schön sein.
Okay, dann gucken wir mal in deine Zukunft, die ja eigentlich schon wieder die Vergangenheit ist. Also so antizyklisch arbeiten, ne? Also man geht drehen. Du warst gerade im Nordirak und wir sehen das dann wann?
Ja, das ist die Frage. Das muss jetzt erstmal geschnitten werden und vielleicht, keine Ahnung.
Aber was ist es? Erzähl mal.
Oh, das ist ein Kurzfilm, da geht es um eine Frau, die ihre Tochter an den IS verloren hat. Ihre Tochter ist, also das ist alles noch die Vorgeschichte. Sie hat ihre Tochter verloren, weil sie sich entschlossen hat, mit ihrem Mann nach Syrien zu gehen und für den IS zu kämpfen. Die Tochter ist mittlerweile tot und zurückgeblieben ist ein Enkelkind, was in einem Waisenhaus jetzt lebt im Nordirak. Und sie entschließt sich, dahin zu fahren und dieses Enkelkind zu sich zu holen. So wie es viele Mütter getan haben von Kindern, die sie an den IS verloren haben. Der Regisseur Tuna Kaptan hat sehr viel dazu recherchiert und wollte ursprünglich mal einen Dokumentarfilm machen und hat sich dann doch entschlossen, das auf einer fiktiven Ebene zu machen. Und hat auch ein Langfilmprojekt vor, aber jetzt erstmal ging es um den Kurzfilm. Und diese Frau fährt also dahin, um ihr eigenes Enkelkind vorbei an der Bürokratie einfach zu entführen und mitzunehmen nach Deutschland. Mhm. Und ich will das jetzt nicht spoilern, auf jeden Fall wirft diese Entscheidung und die Reise sie sehr auf sich selber zurück. Und es kommt ein bisschen anders, als sie sich das so erhofft hat. Und mich hat diese Geschichte sehr berührt. Ich hatte wahnsinnig Angst, in den Irak zu fliegen. Wobei klar war, wir waren im Nordirak, also in Kurdistan. Kurdistan ist nochmal was anderes als jetzt die Region Bagdad. Und ich habe wir waren in Duhok und da waren die Menschen sehr herzlich und aufgeschlossen. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Und wir haben 2 Tage auch in einem Geflüchteten-Camp gedreht. Da haben wir Schule gedreht mit Kindern, jesidischen Kurden, die geflohen sind aus Sinjar 2014, als es diese Anschläge gab von der IS. Und mit diesen Kindern zu drehen war ein großes Glück. Die waren fantastisch und es war ein ganz tolles Erlebnis zu sehen, wie die sind, wie da leben und wie aufgeschlossen und vergnügt und möchte fast sagen, glücklich die sind. Ja. Ich hatte das Gefühl, von allem, was Kinder wirklich brauchen, haben die sehr viel. Die waren sehr, sehr, schienen mir sehr zufrieden.
Aha, okay. Hört sich total interessant an. Wir sehen dann diesen Kurzfilm hoffentlich irgendwo.
Isaac heißt der und kommt hoffentlich auf irgendeinem Festival in dem nächsten Jahr.
Dann werden wir aufpassen, wann er kommt. Dann habe ich irgendwie gelesen, was kommt noch? Ein Dokudrama ist irgendwann zu sehen, wo du mitgespielt hast. 114, der große Streik.
Genau, das war schon zu sehen.
Ach, das war schon zu sehen. Mediathek, glaube ich, immer noch.
Genau, da läuft es noch. Und vor allem kommt was im Herbst, worauf ich mich sehr freue. Eine Serie, die ich gerade in Hamburg gedreht habe. Keks heißt die, die komplett improvisiert war. Steht nur noch im Skript, was in den Szenen passiert. Und dann kommen die SchauspielerInnen zusammen und improvisieren den Text dazu. Und das war ein Heidenspaß. Und
wann kommt das?
Wo? Das kommt schon im September.
Und wo?
Über ProSieben läuft es.
Ah, okay. Passen wir auf. Werden wir dann drüber sprechen, auf jeden Fall. Es war so schön, dass du da warst. Bettina Hoppe, vielen Dank.